Ein Podcast hört sich noch schöner zu zweit. Wir2GmbH.de ist die exklusive Ü50-Partneragentur und verliebt seit Jahrzehnten Single-Herzen. Ein Rundum-Service mit Geld-Zurück-Garantie. Einfach durchklingeln. 06103 48 5656.
Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
Es begann wohl mit Gudrun Ebel. Das war 1971. Und es endete wahrscheinlich mit Britta Diallo, 30 Jahre später. Über Jahre, gar Jahrzehnte verschwinden immer wieder Frauen aus Frankfurt oder aus der Nähe der Main-Metropole. Viele von ihnen arbeiten im Bahnhofsviertel als Prostituierte. Als sie verschwinden, vermisst sie niemand. Wenn ihre Leichen auftauchen, dann sind sie meist bestialisch zugerichtet. Oder aber von den Frauen fehlt bis heute jede Spur. Dafür kennt man aber höchstwahrscheinlich den Mann, der all diesen Frauen auf sadistische Art und Weise das Leben genommen hat.
Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Frederik.
Und ich bin Nadine.
Und wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit ungelösten Mordfällen beschäftigt, die hier bei uns allen vor der Haustür im Rhein-Main-Gebiet stattgefunden haben. Nicht irgendwelche Fälle, die sonntagsabends um 7:45 im Fernsehen laufen. Echte Fälle, ungelöste Mordfälle. Menschen sind gestorben und das gar nicht mal so weit weg von den Orten, an denen wir leben. Wir haben mit Ermittlern, Experten und Kollegen gesprochen, die diese Fälle oft über Jahre begleitet haben. Wir sind ins VRM-Archiv gestiegen und wir wollen euch jetzt in diesem Podcast mal so ein wenig an unseren Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch nochmal nacherzählen.
Wir reden heute über einen Fall, der anders ist als andere Cold Cases, die wir hier im Podcast behandeln. Wir reden heute über Gudrun Ebel,
Hatice Erülkıroğlu,
Gisela Singh,
Dominique Monrose,
Pia Isabel Heim,
Julie Anna Schröder,
Gabriele de Haas,
eine bis heute unbekannte tote Frau
und über Britta Diallo.
Diese neun Frauen sind tot und ihr Mörder ist wahrscheinlich bekannt.
Natürlich ist jeder Mord grausam, doch manche Morde sind noch etwas grausamer. Wir reden heute, wenn man so will, über neun einzelne, sehr brutale Fälle.
Ja, und zusammen ergibt das dann einen sehr, sehr großen, besonders grausamen Fall, der aber auch anders ist als die Fälle, die wir hier im Podcast behandelt haben. Wir erzählen diesen Fall aus, wenn man so will, der Täterperspektive. Und das ist ja schon was Besonderes, weil wir eigentlich über Cold Cases, ungeklärte Mordfälle reden, in denen es ja in der Regel keinen Täter gibt. Warum wir diesen Fall trotzdem behandeln, das klären wir noch am Ende auf. Aber erstmal werden wir euch jetzt so ein bisschen ein, naja, Puzzle zusammensetzen, das sich über Jahre, sogar Jahrzehnte ergeben hat, auch für die Ermittler. Und das hat diesen Fall auch für uns, glaube ich, in der Betrachtung und Recherche, Nadine, sehr besonders gemacht.
Ja, das stimmt. Es war, wenn ich mich recht erinnere, auch einer, wenn nicht sogar der erste Fall, dem wir uns in der Recherche gewidmet haben. Und da musste ich persönlich direkt erstmal so ein bisschen schlucken, wie ich die ersten Artikel, die wir im Archiv gefunden habe, gelesen habe. Das war direkt so ein richtiger Gänsehautmoment und da habe ich Dinge gelesen, die man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen möchte. Und wir haben im Laufe der Recherche auch immer wieder miteinander gesprochen. Und immer wieder, wenn wir auf diesen Fall zu sprechen kamen, haben wir eigentlich direkt gesagt, oh je, das fühlt sich auch für uns als Journalisten irgendwie nicht gut an.
Und das heißt auch, wir reden in dieser Episode über Morddetails, die ziemlich grausam, ziemlich verstörend sein können. Und das soll für euch auch eine Warnung sein. Wenn das Inhalte sind, mit denen ihr nicht gut klarkommt, dann solltet ihr diese Episode besser nicht hören.
Und dann steigen wir doch direkt mal ein in diese neuen Fälle, die im Rückblick, wenn man sie alle zusammenfügt, ein bestialisches, monströses Bild voller Parallelen ergeben. Aber fangen wir von vorne an.
Vorne ist an dieser Stelle der Februar 1971. Unsere Kollegen aus dem VRM-Archiv haben da einen Artikel gefunden vom 8. Februar 71 und der hat die Überschrift Lustmord in der Gartenhütte.
Darin geht es um eine noch unbekannte junge Frau, die wohl so zwischen 18 und 23 Jahren alt ist. Ihr lebloser Körper lag fast komplett ohne Kleidung in einer Gartenhütte zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Doch nicht nur das. Ihr Unterleib war bis zum Bauchnabel aufgeschnitten und ihr Mörder hatte der jungen Frau die Gebärmutter entnommen. Kurz drauf ist klar, diese junge Frau ist Gudrun Ebel.
2 Monate nach dem Mord an Gudrun Ebel wird ebenfalls im Jahr 1971 in Frankfurt in der Nähe der Camberger Brücke die Leiche von Hatice Erilköroglu gefunden. Sie war eine Kollegin von Gudrun Ebel, auch sie war gerade mal 23 Jahre alt und auch sie wurde grausam ermordet. Das zeigten die Verletzungen an ihrem Kopf und im Intimbereich.
20 Jahre später, am 30. Juni 1991, wird die Leiche von Gisela Singh in einem Wald zwischen Hofheim und Langenhain im Main-Taunus-Kreis gefunden. Gisela Singh war Prostituierte in Frankfurt. An ihrem toten Körper fanden die Ermittler Spuren von sexuellem Sadismus.
Auch Dominique Monrose war Prostituierte in Frankfurt. Auch sie wurde ermordet und anschließend furchtbar zugerichtet. Die Polizei fand den Torso der jungen Frau an der Friedberger Landstraße in einem Gebüsch, eingepackt in einen Plastiksack. Weitere Körperteile liegen in der Nähe des Flughafens und der Kopf von Dominique Monrose fehlt tatsächlich bis heute. Später finden die Ermittler und Rechtsmediziner heraus, wahrscheinlich wurde der Körper von Dominique Monrose rund 10 Tage in einer Kühltruhe gelagert, um sich ausgiebig an ihm vergehen zu können.
Pia Isabel Heim wurde seit Juli 1996 vermisst. An Weihnachten des gleichen Jahres finden dann Spaziergänger ihren abgetrennten Kopf an einem Weg zu einer Frankfurter Kleingartenanlage.
Mitte Juli 1998 verschwindet auch Julie Anna Schröder aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Die 18-Jährige war obdachlos, ihr ging es gesundheitlich gar nicht gut, sie schlug sich als Prostituierte durch. Bis heute weiß man nicht wirklich, was mit ihr passiert ist. Die Polizei geht aber davon aus, dass das Verschwinden von Julie Anna Schröder in diese Reihe passt.
Genau das gilt auch für Gabriele de Haas. Sie verschwindet etwas mehr als ein Jahr nach Julie Schröder, nämlich im September 1999 aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Auch von ihr fehlt bis heute jede Spur.
Im April 2004 wird in der Main-Schleuse bei Frankfurt dann ein stark verwester menschlicher Schädel entdeckt. Der Kopf soll zu einer Frau mittleren Alters gehören. Er war in Alufolie eingepackt. Wer diese Frau gewesen sein könnte, weiß auch nach all den Jahren niemand.
2014 werden die Leichenteile von Britta Diallo gefunden. Sie lagern in einem blauen Plastikfass. Verschwunden war die Frankfurter Prostituierte schon im Herbst 2003, also mehr als 10 Jahre zuvor. Ihr Mörder zerstümmelte Diallos Körper. Und wir müssen hier leider bewusst sagen, Körper. Denn die Ermittler können nicht ausschließen, dass Simone Diallo noch lebte, als ihr Mörder ihr die Arme und Beine abtrennte und 8 Nägel in Knie, Becken, Brüste und in den Intimbereich rammte.
Es sind furchtbare Parallelen, die diese 9 Einzelfälle verbinden und die sorgen dafür, dass die Ermittler fast 45 Jahre nachdem das alles begann erkennen, diese 9 toten Frauen wurden wahrscheinlich von ein und derselben Person ermordet, von einem Serienkiller, von einem Sadisten. Als diese Erkenntnis mal gereift war, sagte Frank Herrmann, ein leitender Ermittler beim Hessischen Landeskriminalamt, mal war es ein rechtes Bein, mal ein linker Arm. Wenn Sie das zusammenrechnen, könnten Sie sich tatsächlich daraus einen neuen Körper erstellen.
Wie die Polizei es auf einmal schaffte, Fälle aus 4 Jahrzehnten zu einer großen Serie zu verknüpfen, das erzählen wir euch gleich. Zunächst gehen wir aber nochmal an den Anfang ins Jahr 1971.
Denn schon da, nach dem ersten Mord an Gudrun Ebel, kommen wir der Antwort auf die Frage näher, wer macht denn sowas eigentlich? Was muss das für ein Mensch sein, der andere Menschen auf so grausame Art das Leben nimmt, der Körperteile abtrennt?
Wir haben euch ja schon von einem Artikel aus dem VRM-Archiv aus dem Jahr 1971 erzählt, in dem es um den Mord an Gudrun Ebel ging. 2 Tage später, am 10. Februar 1971, berichteten die Kollegen seinerzeit dann nochmal. Die Überschrift: Frauenmörder lassen Frankfurt zittern. Inzwischen war bekannt, dass die Tote aus der Gartenhütte Gudrun Ebel war. Und ein Mainzer Kriminologe und ein Hamburger Sexualwissenschaftler geben ihre Einschätzung zum Motiv des Täters ab. Die beiden Experten sind sich sicher, der Täter ist geisteskrank, so heißt es. Wahrscheinlich ein harmloser Bürger, den seine krankhaften Triebe aber wahrscheinlich in den nächsten Mord treiben werden.
Und die Experten, Nadine, sollten ja recht behalten, auch wenn sich das erst 45 Jahre später zeigte. Das hat mich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Wir haben oft von Experten und Ermittlern gehört, es tut sich so viel in der Kriminaltechnik. Wir haben über die Einführung der DNA geredet. Da haben sich ganz neue Ermittlungsmethoden auf einmal aufgetan. Und hier musste man Anfang der 70er Jahre schon, was das wohl für ein Täter sein könnte.
Ja, das stimmt. Das ist durchaus beeindruckend, dass man da so eine auf den Punkt geformte Täteranalyse damals schon machen konnte. Aber Fakt ist halt auch, das brachte die Ermittler damals eigentlich keinen Schritt näher an den Täter ran.
Ja, das stimmt. Man kam ihm nicht näher und man hatte ja zunächst auch gar keine Fälle, die man, wie wir heute sagen würden, matchen könnte. Es gab ja zunächst mal keine Serie, auch wenn man es vermutete, dass es so kommen könnte. Erst wirklich 2014 bzw. 2016, also wirklich 45 Jahre nach dem ersten Mord, fügte sich dieses Bild dann zusammen.
Und dann springen wir doch mal in das Jahr 2014. Unterwegs sind wir jetzt in Schwalbach am Taunus, gar nicht so weit weg von Frankfurt. In diesem Jahr, 2014, stirbt dort Manfred Seel. Ein eher unauffälliger Mann, der lange in Frankfurt arbeitete, ehe er sein eigenes Entrümpelungs- und Gartenbauunternehmen startete. Manfred Seel war verheiratet und hatte eine Tochter. Er spielte Klarinette und Saxophon in einer Jazzband. Perfekt war aber auch bei ihm nicht alles. Er wurde in den 90ern regelmäßig als Freier auf dem Frankfurter Straßenstrich mit Prostituierten gesehen und zu dieser Zeit machte er auch eine Alkoholentzugskur im Odenwald.
2014 dann, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, stirbt Manfred Seel an Speiseröhrenkrebs. Seine Tochter und ihr Lebensgefährte räumen anschließend auf. Auch eine Garage in Schwalbach, die Manfred Seel genutzt hatte. Darin finden sie eine blaue Plastiktonne. Und in diesem Fass die zerstückelten Körperteile von Britta Diallo. Die Ermittler sollen später sagen, in dieser Tonne fehlte ein Arm der Prostituierten. Dabei hätte der noch ohne Probleme in die Tonne hineingepasst.
Nach diesem unfassbar grausigen Fund verständigen Seels Angehörige natürlich die Polizei. Und es entwickelt sich ein wohl einmaliger Ermittlungsprozess. Knapp 2 Jahre später ist klar, Manfred Seel war wohl ein Serienmörder.
Und an dieser Stelle müssen wir auch mal über Angehörige reden. Das machen wir nicht zum ersten Mal, das haben wir auch in unseren Recherchen immer wieder getan und bedacht, aber wir haben immer über Angehörige von Mordopfern geredet. Was muss das für eine grausame Situation sein, wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wird? Aber was muss es auch, Nadine, für eine grausame Situation sein, wenn man in der Garage des Vaters Leichenteile findet?
Vor allen Dingen, wenn man ja mit nichts Bösem rechnet. Man möchte da das Hab und Gut seines geliebten, verstorbenen Vaters aufräumen, sicherstellen, wie auch immer. Und dann macht man so einen, ja, eigentlich unvorstellbaren Fund. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie ich in so einem Fall reagiert hätte. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, das kann man gar nicht greifen.
Auch für die Ermittler war es eine Ausnahmesituation, die mit Sicherheit auch für die erfahrenen Experten immer krasser wurde. Denn die Ermittler begannen zu puzzeln. Es wurden Akten wieder rausgekramt, in denen es um Mordfälle aus der Zeit kurz nach dem Krieg ging. Und nach fügte sich ein grausames Bild zusammen, das gespickt war mit Parallelen, das Seiten von Manfred Seel zeigte, die niemand kannte. Am Ende war sich das LKA sicher, mit hoher Wahrscheinlichkeit war Seel der Mörder von Gudrun Ebel, Hatice Erülköroglu, Gisela Singh, Dominique Monroes und Simone Diallo. Und bei Pia Heim, den vermissten Julie Schröder und Gabriele de Haas sowie der unbekannten Toten aus der Mainschleuse halten die Ermittler es für möglich, dass auch sie Opfer von Manfred Seel waren.
Warum aber passen all diese Puzzleteile nun so gut zusammen? Nun ja, bei all den Fällen erkannten die Polizisten eine klare Handschrift und es war wohl die Handschrift von Manfred Seel. Alle 9 Frauen waren vermeintlich leichte Opfer, meist Prostituierte aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel oder vom Straßenstrich. Frauen also, die ihren Körper verkauften, weil sie dringend Geld brauchten. Gudrun Ebel und Hatice Erülköroglu waren Kolleginnen in einem Pflegeheim und arbeiteten ganz in der Nähe von Seels erster Arbeitsstätte. Wir reden also über Opfer, die alle aus einer Region stammten. Und so traurig das klingt, viele dieser Frauen wurden nach ihrem Verschwinden so schnell gar nicht vermisst.
Auch die zeitliche Dimension entlastet Manfred Seel nicht zwangsläufig. Die ersten 2 Morde, die man ihm zuschreibt, stammen aus der Zeit, in der Seel beginnt, in Frankfurt zu arbeiten. dann ruckelt sich alles so ein wenig zurecht. Seel heiratet, bekommt eine Tochter. Die nächsten Fälle stammen dann aus den 90er Jahren. Die Zeit, in der Seels Besuche auf dem Frankfurter Straßenstrich und seine Entzugskur Hinweise dafür sind, dass ein geordnetes Leben die krankhaften Züge eines sadistischen Serienmörders nicht mehr überdecken kann.
Die Opfer eint nicht nur irgendein Tod, es eint sie ein grausamer Tod. Alle mutmaßlichen Opfer Manfred Seels wurden gequält. Das zeigt vor allem das Beispiel von Britta Diallo. Da gehen die Ermittler ja davon aus, dass sie bei lebendigem Leibe misshandelt und ihre Körperteile abgeschnitten wurden. Wir erinnern uns aber auch an Gudrun Ebel, der die Gebärmutter entnommen wurde. Der Täter war ein Sadist. Jemand, der seine unvorstellbaren und krankhaften Fantasien auslebte. Der sich an lebendigen und toten Frauen verging und deshalb tote Körper noch bei sich aufbewahrte. Nicht einmal Kannibalismus können die Ermittler ausschließen.
Und als wären das nicht schon Hinweise genug, durchsuchten die Polizisten nach dem Fund in der Garage natürlich auch noch das Haus, in dem Manfred See lebte. Auf seinem Computer fanden sie 5 Terabyte Material aus dem Darknet, darunter 32.000 Bilder mit Gewaltdarstellung. Und ein Manga-Comic deutete ziemlich genau auf die Taten hin, mit denen See wohl Britta Diallo zu Tode gequält hatte.
Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum erzählt ihr uns das eigentlich alles? Ihr wollt hier doch über ungelöste Mordfälle, über Cold Cases reden. Und wir wissen doch jetzt eigentlich alles über Manfred Seel, der mutmaßlich der Täter ist.
Ja, da habt ihr nicht ganz unrecht. Und trotzdem gelten all diese Mordfälle, die mit Manfred Seel in Verbindung gebracht werden, als Cold Cases. Und das hat gleich mehrere Gründe. Welche das sind, das wollen wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten. Dafür schaut ihr am besten mal rein bei VRM Stories. Dort haben wir diese Geschichte für euch nochmal en Detail nacherzählt. Da findet ihr viele Zitate von Ermittlern, zahlreiche Bilder und ihr bekommt auch mit Karten nochmal einen genaueren Einblick. All das wird euch auch aufzeigen, warum diese mutmaßlichen Serienmorde durchaus noch immer als ungeklärt gelten. Und Manfred Seel wurde auch noch mit einem anderen Fall in Verbindung gebracht, den wir auch in diesem Podcast besprechen. Dazu also mehr online bei stories.vrm.de. Dort findet ihr auch alle weiteren Fälle aus unserem Podcast nochmal multimedial und interaktiv nacherzählt.
Damit sind wir am Ende dieser Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Wir haben für euch aber natürlich noch weitere Cold Cases aus der Region hier im Podcast nacherzählt. So zum Beispiel auch den Fall von Helga und Heinz Horst Mergelsberg, einem Betrüger-Ehepaar aus der Nähe von Darmstadt. Helga Mergelsbergs Leiche wurde im Rhein gefunden. Von Heinz Horst Mergelsberg fehlt bis heute jede Spur. Hört also gerne mal rein und abonniert uns auch in der Podcast-App eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts.
Und anschließend, wir haben schon gesagt, müsst ihr auf jeden Fall noch einen Blick auf VRM Stories werfen. Dort haben wir für euch alle Fälle multimedial und interaktiv aufbereitet. Dort findet ihr Kartenbilder und Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. Das alles also auf stories.vrm.de.
Noch mehr True Crime, zum Beispiel Interviews mit Ermittlern und Experten und viele weitere Hintergründe zu ungelösten Mordfällen gibt es natürlich auch auf dem Nachrichtenportal eurer Zeitung. Also auf allgemeine-zeitung.de, wiesbadener-kurier.de, echo-online.de und mittelhessen.de.
Und all diese nützlichen Links haben wir euch auch nochmal in die Shownotes unter dieser Episode in eure Podcast-App gepackt.
Das war's also für heute mit Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Nadine und sage Tschüss.
Und ich bin Frederik und sage bis bald.
Angebot der VRM.